Vater, Sohn und Heiliger Geist, dreieiniger Gott, wir schauen auf dich. Wie sehr würden wir uns wünschen, dich zu sehen, wie du wirklich bist. Aber du bist hier gegenwärtig, auch wenn wir dich nicht so eins zu eins sehen können. Du bist da, du hast es uns versprochen. Und durch dein Wort willst du uns auch heute Morgen begegnen. Heiliger Geist, du bist der wahre Autor der Bibel. Und deshalb bitte ich dich, dass du uns zeigst, wer Jesus ist. Dass du uns in die ganze Wahrheit führst, uns lehrst. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns begegnest, dass du uns ansprichst, dass du uns berührst, dass du uns zeigst, wer du wirklich bist. Wir sind hier einfach in deiner Gegenwart und wollen eine Begegnung mit dir heute Morgen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du es gut meinst mit uns. Danke, dass du heute sprichst. Amen. Selfie. Das ist ein Wort, das es nicht so lange gibt. Erst 2013 wurde dieses Wort Selfie zum Wort des Jahres auserwählt. Aber ich glaube, die meisten von uns wissen, was ein Selfie ist. Falls nicht, ich zeige euch schnell, was das heißt. Selfie ist ein Bild, das man sich von sich selber macht, meistens mit einem Handy. Man drückt einfach drauf und schon gibt es ein... So, jetzt. Das war ein Selfie. Und es ist nichts Spezielles dabei, dass so dieser Wunsch, ein Bild von sich selber zu machen, aber noch nie zuvor war das so einfach und so schnell möglich. Und wenn man das Bild nicht so toll findet, kann man es wieder löschen. Früher mit Kodak und Sachen, also war das recht schwierig. Man musste sich zweimal überlegen, hey, mache ich jetzt ein Bild oder nicht? Aber ein Selfie macht man nicht einfach für sich, sondern will es mit anderen teilen. Kennt ihr das auch? Auf Facebook, auf verschiedene Plattformen, je nachdem. Wir leben in einer Selfie-Kultur. Ist nicht unbedingt nur gut. Aber ich erinnere mich, wie es früher war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Einmal im Jahr das große Familienfest. Und es kommt ein Moment, wo alle zusammenkommen sollten für ein Gruppenfoto. Kennt ihr das? Habt ihr das auch gemacht? Aber wisst ihr, was das Problem war früher? Einer fällte immer auf dem Foto. Wisst ihr wer? Derjenige, der abdrücken musste, oder? Der war nie auf dem Foto und dann musste man überlegen, ja, wer ist, oder man musste extra zwei Fotos machen. Aber mit der Zeit hat man den Selbstauslöser erfunden und dann konnte man schnell drücken und nachher laufen und hoffentlich war man auf dem Bild auch drauf. Wer hätte damals gedacht, dass es auch schneller geht? Vor einigen Jahren waren wir beim Rheinfall in Schaffhausen und da gibt es immer wieder sehr viele Asiaten und dann haben wir ein paar Asiaten gesehen, die hatten etwas ganz Spezielles in der Hand. So ein Stock und die machen damit ganz coole Fotos und ich war so neugierig und ich bin auf die zugegangen und ich habe die gefragt, ja, was ist denn das? So was habe ich noch nie gesehen. Ich war ganz erstaunt und diese Frau aus Malaysia erklärte mir, ja, das ist ein Selfie-Stick. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin nach Hause gegangen und habe mir ein Selfie-Stick bestellt. Und ich habe gedacht, wir könnten jetzt so ein Gruppenselfie machen. Einfach ein Selfie der FEG Wil. Einfach, dass ihr seht, wie das funktioniert. Also, das wäre ein Selfie von der FEG Wil. Genau, ist gelungen. Kennt ihr das auch? Ich glaube, halb so locker ist es, wenn wir dran sind, ein Foto für ein Bewerbungsgespräch oder für eine Bewerbung auszulesen. Dann machen wir meistens oder suchen wir meistens ein Foto, wo wir ja möglichst vorteilhaft aussehen, sympathisch, hübsch, gesund, kompetent. Und wenn es nötig, dann bessern wir ein bisschen nach mit dem Photoshop. Ich glaube, wir alle wünschen uns, das Beste von uns zu zeigen, ein Bild von uns zu zeigen, das unsere besten Seiten zeigt. Die Menschen sollen ein gutes Bild von uns haben. Aber ich habe überlegt, ja, wie ist das bei Gott? Wäre das nicht praktisch, wenn Gott uns auch einfach ein Selfie schicken würde? Oder? Einfach ein Bild und dann wüssten wir, hey, so ist Gott, so sieht Gott aus, das ist ein Selfie und dann würden alle falschen Vorstellungen von Gott verschwinden. Wäre das nicht einfach? Aber was für ein Bild könnte sein Wesen, seine Eigenschaften, seine Güte, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Freude an Kommunikation und Gemeinschaft, sein Charakter widerspiegeln? Was für ein Bild könnte das widerspiegeln? Am Anfang der Bibel, als Gott fast alles erschaffen hat, gibt es einen ganz speziellen Satz. Hier heißt es nämlich: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott sagt mit anderen Worten, hey, ich will ein Selfie von mir machen. Und wie mache ich das? Indem ich die Menschen erschaffe. Natürlich sieht Gott nicht so aus, aber Gott hat uns Menschen erschaffen als Mann und Frau und hat so viele Eigenschaften und so viel von seinem Charakter hineingelegt mit dem Ziel, hey, wenn wir Menschen anschauen, sollen wir etwas von Gott erkennen können. Doch das große Problem war, dass diese Menschen damit nicht zufrieden waren. Die haben gesagt, ja, ich will etwas mehr. Ich will nicht nur ein Abbild von Gott sein, ich will Gott selber werden. Der Feind, der Durcheinanderbringer, der Satan hat die Menschen dazu verführt, in die Unabhängigkeit von Gott zu kommen, in die Selbstverwirklichung. Und wenn wir heute in diese Welt schauen, wenn die Menschen anschauen, müssen wir zugeben, es ist kein ehrenvolles Bild, das wir sehen. So viel Materialismus, so viel Selbstsucht, so viel Hass statt Liebe, Krieg, Armut, Hunger. Das Bild Gottes in uns wurde zerbrochen, ist nicht mehr klar erkennbar. So sieht es aus. Irgendwie sieht man noch einiges. Man könnte irgendwie vermuten, ja, vielleicht so, aber nicht wirklich, wie es am Anfang war. Doch mitten in diesem Chaos erstellt Gott ein anderes Selfie, ein anderes Bild von sich. Er schickt seinen Sohn Jesus Christus, um uns zu zeigen, wer er ist, wie er ist. Jesus Christus ist Gottes Selfie. Und sehr interessant, die gleiche Beschreibung, die wir hier am Anfang der Bibel sehen, die gleichen Worte, die unsere Berufung beschreiben, verwendet Paulus hier weiter im Kolosserbrief 1,15, wo er sagt, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das Gleiche, das am Anfang der Bibel steht. Er ist das Selfie von Gott. Er zeigt uns wirklich, wie Gott ist. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, sollen wir Jesus anschauen. Endlich handelt Gott nach Jahrtausenden von falschen Vorstellungen und er zeigt uns, wie er wirklich ist. Es ist wie in der Entwicklung der Fotografie. Wisst ihr noch, wie es früher war? Ganz wenig Pixel, schwarz-weiß, zum Teil schwammig, man konnte nicht so richtig erkennen, ja, wer ist er denn in diesem Foto? Aber mit der Zeit wurden die Bilder immer besser und heute kann man die Realität widerspiegeln. Und so ist es auch bei Gott. In Jesus Christus hat er uns endgültig gezeigt, wie er wirklich ist. Ein Hochglanzbild. An ihm können wir erkennen, wie Gott ist. Viele Menschen denken, ja, wenn ich Jesus selber gesehen hätte, wenn ich zu Lebzeiten von Jesus gelebt hätte, dann würde es mir viel einfacher fallen, an ihn zu glauben. Dann würde ich auch erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Kennt ihr das auch? Wie viele von euch wünschen sich, zu Lebzeiten von Jesus gelebt zu haben? Seine Wunder zu erleben, seine Lehre zu hören? Und wir denken oft, hey, die 12 Nachfolger von Jesus, die Jünger, die waren einfach privilegiert, die haben Jesus live erlebt, das war so stark. Und wir hätten erwartet, dass sie am besten wissen, wer Jesus ist, oder? Doch selbst nach 3 Jahren mit Jesus unterwegs, wissen einige immer noch nicht, wer Jesus wirklich ist. Es ist immer noch ein Geheimnis für sie. Im Johannesevangelium Kapitel 14 finden wir so eine Szene, der letzte Abend vor dem Tod von Jesus, die letzten Gespräche mit den Nachfolgern, mit den Jüngern. Und die dürfen ihre letzten Fragen stellen. Stell dir vor, du wärst dabei gewesen. Und du darfst eine einzige Frage Jesus stellen, kurz vor seinem Tod. Was hättest du ihn gefragt? Noch schwierig, oder? Eine einzige Frage. Aber da gibt es einen, der heißt Philippus, der ergreift die Chance und sagt, ich muss unbedingt etwas loswerden. Und er kommt zu Jesus und sagt, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus, du hast so viel von deinem Vater im Himmel erzählt, von diesem wunderbaren Gott. Und du hast uns jetzt gerade erzählt, du gehst zurück zum Vater und du hast gesagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen und wir sollen auch dorthin kommen und wir kennen ja den Weg. Thomas hat gesagt, nein, wir kennen den Weg nicht. Und das hat dazu geführt, dass Jesus die berühmte Aussage gemacht hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und hier kommt Philippus und sagt, aber zeig uns diesen Vater, wer ist denn dieser Gott? Wie sieht dieser Gott aus? Ich will gar nicht viel. Ich will nur das. Das genügt. Wenn du uns den Vater zeigst, das genügt uns völlig. Und was sagt Jesus? So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Doch, dich kenne ich schon, aber nicht den Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Der arme Philippus, ein Durcheinander. Hey, ich meine nicht dich hier, sondern den Vater. Wie ist das zu verstehen? Stell dir vor, du warst lange mit jemandem unterwegs, vielleicht in den Ferien, einen Auslandaufenthalt. Und du postest auf Facebook ein Bild von dir. Und dieser Freund von dir aus Australien oder Neuseeland schreibt, oh, wer ist denn das? Oder du schickst deinen Eltern und deinen Großeltern ein Bild von dir und die reagieren und sagen, hey, so eine nette Person auf diesem Bild, kennen wir uns? Wie würdest du reagieren? Das würde dir keine Freude machen, oder? Und das ist so eine ähnliche Situation, wo Jesus sagt, hey, wer mich gesehen hat, den hat den Vater gesehen. Eigentlich müsstest du mich kennen, müsstest du wissen, wer ich wirklich bist. Alles, was den Vater ausmacht, könnt ihr in mir erkennen. Aber was hätten die Jünger von Jesus in all diesen 3 Jahren sehen und erkennen können? Etwas, was sie sehr schnell gemerkt haben, war, dass Jesus sich plötzlich unauffindbar machte. Plötzlich war er nicht mehr da. Und wisst ihr, was er machte? Der zog sich immer wieder zurück, um Zeiten mit dem Vater zu verbringen. Schon früh am Morgen zog er sich zurück, um zu beten und den Tag mit ihm zu besprechen. Auch er hat es nötig, offenbar. Oder zum Teil nächtelang war er mit dem Vater im Gespräch. Und die Jünger konnten merken, hey, da ist so eine innige Verbindung zwischen dem Sohn, zwischen Jesus und dem Vater im Himmel und diesem Gott. Eine ganz starke Einheit. Dann merkten die Jünger, Jesus berührte die Unberührbaren. Er war zu Gast bei den Verachteten, er heilte den Kranken, er reinigte die Aussätzigen, er befreite Menschen von bösen Geistern. Sogar seinen Freund Lazarus hat er von den Toten auferweckt. Er konfrontierte die Selbstgerechtigkeit der Frommen, der Religiösen, aber er war barmherzig mit den reumütigen Sündern und vergab ihnen. Und durch all das, was er tat, zeigte Jesus, so ist mein Vater, so sieht Gott aus, das macht Gott aus, so ist Gott. Nicht alle hatten Freude, dass Jesus Gott als Vater nannte. Die Pharisäer, diese jüdischen Gelehrten, diese religiösen Menschen waren enorm aufgeregt, weil damit machte sich Jesus Gott gleich. Zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus: Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Wir sehen hier eine ganz starke Verbindung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und aus dieser Verbindung heraus wird der Vater im Sohn abgebildet. Eine untrennbare Einheit. Und deshalb fordert Jesus auch seine Jünger auf, ihm zu vertrauen, weil sie dadurch auch den Vater ehren. Wir lesen hier weiter, Vers 10 und 11. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Es ist ein Geheimnis. Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Jesus ist im Vater und der Vater ist in ihm. Jesus sagt, was der Vater sagt und tut, was der Vater tut. Und irgendwann sagt Jesus, wenn ihr das nicht glauben könnt, was ich euch sage, dann glaubt doch wenigstens aufgrund von dem, was ich tue. Meine Taten, meine Werke zeigen, wer ich bin. Die zeigen, dass ich mehr als ein Mensch bin. Die zeigen, dass ich mehr als ein Prophet bin, mehr als ein Religionsstifter, mehr als ein Vorbild, mehr als ein guter Mensch. All diese Sachen zeigen, wer ich wirklich bin. Gerade im Johannesevangelium listet Johannes, der Schreiber von diesem Evangelium, 7 Zeichen auf. 7 Zeichen, die aufzeigen sollen, die hinweisen sollen, wer Jesus ist. Es sind wie Merkmale, wie Kennzeichen. An diesen Zeichen soll man erkennen, wer Jesus wirklich ist. Wisst ihr, welches das erste Zeichen ist? Wasser wird zum Wein verwandelt bei der Hochzeit zu Kana. Und Johannes sagt, das ist das erste Zeichen von Jesus, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Und durch dieses Zeichen zeigt Jesus, er ist der Stifter der Ehe, der Beziehungen. Er will diese Beziehungen zwischen den Menschen, dass sie harmonisch sind. Und er weist darauf hin, dass es eines Tages diese Harmonie geben wird zwischen Menschen, also untereinander und zwischen Mensch und Gott. Er weist auf die zukünftige Hochzeit hin, wenn er der Bräutigam sein wird und wir Menschen seine Braut. Das zweite Zeichen, die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten. Er rettet einem Kind das Leben und diese Errettung zeigt, dass Jesus Macht über jede Krankheit hat, dass er retten kann. Ein drittes Zeichen, die Heilung des Gelähmten. Er zeigt seine Macht und weist auf das Reich Gottes hin, wo es keine Krankheit mehr sein wird. Das nächste Zeichen, die Speisung der 5000. Die Juden sagten, ja, Gott hat uns Manna geschenkt in der Wüste. Das ist unser Gott. Und Jesus vermehrt das Brot und die Fische und zeigt dadurch, ich bin dieser Gott, der euch Nahrung gegeben hat in der Wüste. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin derjenige, der eure wahren Bedürfnisse wirklich stillen kann. Dann läuft Jesus auf dem Wasser. Er stillt den Sturm und zeigt damit, hey, ich bin stärker als die Naturgewalten. Ich bin der Herr der Schöpfung. Dann heilt er den Blindgeborenen, er schenkt einem das Augenlicht zurück und sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich vertreibe die Finsternis jetzt und in der Zukunft. Und das letzte Zeichen im Johannesevangelium, die Auferweckung des Lazarus. Damit zeigt Jesus, ich bin stärker als der Tod. Ich bin Gott. Und all diese Zeichen sollen zeigen, wer Jesus wirklich ist, dass er mehr als nur ein Mensch ist, dass er Gottes Sohn ist. Und durch sein Wirken zeigt uns Jesus, wie Gott ist. Einer, der uns nahe sein will. Einer, der uns in unseren Nöten versteht. Einer, dem es nicht egal ist, wie es uns geht. Ein barmherziger Gott, der vergibt, der heilt, der befreit. Ein Gott, der gekommen ist, um die Werke des Teufels zu vernichten. Ein Gott, der gekommen ist, um das Bild Gottes in uns wiederherzustellen. Das ist unser Gott. Er ist mehr als ein Mensch, mehr als ein Lehrer, mehr als ein Vorbild. Er ist Gottes Selfie, das Bild des unsichtbaren Gottes. Ihn zu kennen, bedeutet Gott zu kennen. Jetzt könnten wir uns einfach zurücklehnen und dankend und anbetend einfach hier sein und sagen, wow, okay, Gott zu kennen heißt, Jesus zu kennen. Und? Wisst ihr, Jesus sagt nicht einfach an diesem Abend, hoffentlich habt ihr euch Notizen gemacht, habt ihr die richtige Antwort aufgeschrieben, einfach im Fall des Falles, falls jemand euch fragt, ja, wer ist denn dieser Jesus, dass ihr die richtige Antwort geben könnt. Nein, Jesus geht es weniger um Informationsvermittlung, sondern um Transformation, um Lebensveränderung. Wer Jesus begegnet, soll für immer verändert werden. Je besser wir Jesus kennenlernen, desto mehr werden wir verändert. Deshalb sagt er etwas weiter, was sie damals und auch uns heute sehr verblüfft. Er sagt hier weiter, ich versichere euch. Also das ist nicht so verblüffend. Man könnte verstehen, ja auch damals gab es Lebensversicherungen. Jesus hat in einer Versicherungsbranche gearbeitet. Ich versichere euch. Nein, das ist nicht gemeint. Eine andere Übersetzung sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Oder Amen, Amen, ich sage euch. Was heißt das? So ist es. So wird es sein. Ich versichere euch. Und dann sagt er etwas, was wirklich sehr verblüfft. Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Wie bitte? Okay, es ist schon spät am Abend, es wurde schon ein bisschen Wein getrunken. Jesus, meinst du das wirklich so? Wir haben ja gehört, was für Dinge und erlebt, was für Dinge du getan hast. Die gleichen Dinge sollen wir auch tun. Und interessanterweise heißt es, wer an mich glaubt, wer sein Leben mir anvertraut, sagt Jesus, wer mir nachfolgt, nicht nur die Profis, sondern alle. Als würde er meinen, hey, das ist dann das normale Christenleben. Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Stellen wir uns mal das vor. Jesus ist dran, diese Welt zu verlassen. Er hat den Vater in dieser Welt repräsentiert. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit das Bild des unsichtbaren Gottes in uns wieder sichtbar wird. Und es sieht so aus, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, wenn wir glauben, ja, Jesus, du bist für uns gestorben, du hast uns gezeigt, wer Gott ist. Und wenn wir ihn in unserem Herzen, in unserem Leben einladen, dann stellt er das Bild des unsichtbaren Gottes in uns wieder her. Und in einem lebenslangen Prozess lernen wir und werden wir immer mehr im Bild Gottes umgestaltet. Und Jesus sagt, hey, jetzt gehe ich zurück zum Vater. Und wer wird den Vater in dieser Welt repräsentieren? Ihr. Wir? Ja. Ihr werdet den Vater repräsentieren. Ihr seid ab heute Gottes Selfies. Aber wie geht das? Wie soll das gehen? Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Moment schnell, aber welche Dinge? Jesus hat Wasser in Wein verwandelt, er ist auf dem Wasser gelaufen, er hat Wunder getan, er hat Menschen geheilt. Welche Dinge aus dem Leben von Jesus gehören auch in unserem Leben dazu? Das war am Abend vor seiner Kreuzigung. Damit er Klarheit schaffen konnte, sagte er nach seiner Auferstehung wieder etwas Ähnliches. Wisst ihr wo? Markus 16. Er sagt, er gab ihnen den Missionsauftrag, hey, ich sende euch in dieser Welt, macht die Botschaft bekannt, zeigt, wer Gott ist. Und dann heißt es hier, sehr verblüffend auch, folgende Zeichen, wieder Zeichen. Jesus hatte die 7 Zeichen, oder, im Johannesevangelium. Und auch uns werden Zeichen begleiten, die, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen, wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Wow! Diese Dinge, Jesus? Meinst du das wirklich so? Traust du uns das wirklich zu? Ich traue mir das nicht zu. Aber wenn du sagst, ich soll dich vertreten und du lebst in mir, dann kann ich das durch dich. Und einiges davon habe ich auch schon erlebt. Einiges noch nicht, aber vielleicht kommt es noch. Aber weißt du, was mich noch mehr verblüfft? Was Jesus hier weiter sagt. Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Also jetzt ist langsam genug. Ja, Jesus, wie meinst du das genau? Wenn man diese Bibelstelle liest, ist die Tatsache, dass es bei uns meistens schon daran scheitert, die Werke zu tun, die Jesus getan hat, oder? Wie soll man größere Werke tun, wenn man nicht einmal die gleichen tut? Und jetzt mal ehrlich, was könnten wir noch Größeres tun als Jesus? Irgendeine Idee? Was könnte größer sein als eine Heilung, als eine Totenauferweckung, als eine Wunde? Was könnte größer sein? Irgendeine Idee? Ich hatte eine schwere Woche. Aber wisst ihr was? Es gibt tatsächlich etwas Größeres. Wenn wir den ganzen Zusammenhang anschauen, wissen wir, Jesus ist vor seinem Tod, vor seiner Auferstehung, vor der Himmelfahrt, von der Ausgießung des Heiligen Geistes. All das ist noch nichts passiert. Er hat große Dinge getan, aber das größte Werk ist noch nicht passiert. Sein Tod, sein stellvertretender Tod durch uns. Und ich meine, Jesus sagt hier, hey, das Größere, das ich hier meine, ist, bis jetzt ist es nicht möglich gewesen, dass jemand sagt, hey, durch den Glauben an den Tod und Auferstehung von Jesus kannst du gerettet werden. Das war vorher, oder? Alles ist noch nicht passiert. Aber nachher werden das die größeren Dinge sein, weil ich gestorben bin, weil ich auferstanden bin, weil ich den Heiligen Geist geschickt habe. Und durch diesen Glauben, durch dieses Evangelium, durch das Vermitteln von dieser frohen Botschaft können Menschen mit Gott versöhnt werden, können Menschen gerettet werden für immer aus der ewigen Verdammnis. Das ist etwas unglaublich Großes. Und das war vorher nicht möglich gewesen. Erst nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus. So schnell denken wir, ja, es müssen größere Wunder sein, größere Zeichen, spektakulärere Dinge. Es ist interessant zu beobachten in der Apostelgeschichte. Die Nachfolger von Jesus tun die Dinge, die Jesus getan hat, die Heilungen, die Wunder, die Auferweckungen. Aber die größeren Dinge, die zu Lebzeiten von Jesus nicht passiert sind, passieren ab Pfingsten. An einem einzigen Tag, als der Heilige Geist kommt, werden 3000 Menschen aus der Hölle gerettet, aus der Verdammnis gerettet. Wisst ihr, im ganzen Leben von Jesus sind nicht so viele Menschen zum Glauben gekommen wie an einem einzigen Tag. Zu Lebzeiten von Jesus hatte er ein kleines Einzugsgebiet, Einflussgebiet, nur Palästina, Israel, oder? Aber schon am Ende der Apostelgeschichte haben die Nachfolger von Jesus die Botschaft von ihm im ganzen römischen Reich verbreitet. So einen viel größeren Einfluss. Eigentlich durch das Leben seiner Nachfolger sind viel mehr Menschen erreicht worden als durch das Leben von Jesus selber. Und ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, das könnten die größeren Dinge sein, die Jesus hier meint. Sowohl als auch. Und all diese Zeichen, die Jesus gemacht hat, all das sollen darauf hinweisen, wer Jesus wirklich ist. Sollen auf das größte Werk hinweisen, dass er gekommen ist, uns zu zeigen, wie Gott ist und dass er uns mit Gott versöhnen will. All das soll darauf hinweisen. Deshalb ist Jesus überhaupt Mensch geworden, um uns zu zeigen, wie Gott ist, damit wir Versöhnung haben können. Es geht um die Herrlichkeit des Vaters, damit durch unsere Sachen, die wir tun, der Vater verherrlicht wird. Hier heißt es interessanterweise weiter, es geht genau um das, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, das heißt, in meiner Autorität macht ihr das, nicht aus eurer eigener Kraft, werde ich tun, also er tut das durch uns, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Das heißt, durch den Sohn, der in uns wohnt, soll sichtbar werden, wer Gott ist. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wow, darum geht es, dass dass der Vater durch den Sohn in uns verherrlicht wird, dass Menschen erkennen durch uns, wie Jesus ist. Er hilft uns, wir sollen ihn darum bitten, er gibt uns die Kraft dazu. Durch den Heiligen Geist sind wir bevollmächtigt worden, Jesus in dieser Welt zu repräsentieren, das Bild des Vaters in dieser Welt zu repräsentieren. Vielleicht sagst du, puh, das ist mir too much, ich brauche ein bisschen Luft. Oder vielleicht denkst du, ja, ich kenne nicht einmal diesen Jesus persönlich. Oder dann sage ich, hey, bis jetzt habe ich zu den Christen geredet, zu denjenigen, die schon mit Jesus unterwegs sind. Und vielleicht merkst du bis hier und denkst, hey, ich merke, Jesus ist mehr als ein Mensch, Jesus ist mehr als ein Prophet, er ist wirklich Gottes Sohn. Dann möchte ich dir sagen, das hat Konsequenzen für dein Leben. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber was braucht es, dass Jesus in meinem Leben kommt und all das passiert? Das war die Frage auch der Leute am Pfingsten. Und Petrus sagte ihnen, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Darum geht's. Umkehren bedeutet, all meine Verfehlungen Gott zu bekennen und im Glauben anzunehmen, dass Jesus stellvertretend dafür bezahlt hat. Umzukehren bedeutet, mein selbstbestimmtes Leben loszulassen, mich ganz Gott zuzuwenden. Umkehren bedeutet, mich voll auf Gottes Pläne einzulassen, im Vertrauen, dass seine Pläne viel besser sind für mich. Umzukehren bedeutet, meine größte Freude daran zu finden, den Vater im Himmel zu verherrlichen, ihn groß zu machen, sein Reich zu bauen, seinen Willen zu sehen, dass es geschieht. Und durch diese Hinwendung zu Jesus wird das Bild des Vaters in uns wiederhergestellt. Menschen können je länger, je mehr erkennen in unserem Leben, wer Gott ist und wie Gott ist. Darum geht es in unserem Leben als Christen. In einem Umgestaltungsprozess immer mehr gottähnlicher zu werden, immer mehr in seinem Bild umgestaltet zu werden. Das will Gott mit uns. Jesus immer ähnlicher zu werden bedeutet auch, dass es mir wichtig wird, was Jesus wichtig ist, dass mich das erschüttert, was Jesus erschüttert, dass ich in jeder Situation, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dass ich in dieser Verbindung mit dem Vater bleibe und immer wieder frage, was ist jetzt dran? Wie kann ich dich in dieser Welt repräsentieren? Was braucht diese Person, damit sie mit dir in Kontakt treten kann? Was braucht diese Person, damit sie Gott durch mich erkennt? Und dann ist krass, was passieren kann. Ich habe gerade diesen Freitag erlebt, ich war in einem Gespräch. Und ich habe schon vorher gebetet, ja, ich will auf diese Stimme Gottes, in dieser Verbindung mit dem Vater bleiben und ich habe keine Ahnung, was dran ist. Und plötzlich kam ein Impuls von Gott. Und plötzlich kam Licht in dieser schwierigen Situation und wir waren beide einfach verblüfft, weil wir es nicht wissen konnten, um was es wirklich geht. Und wir haben gemerkt, aus dieser Verbindung mit Gott heraus geschehen Sachen, die aus eigener Kraft nicht möglich sind. Jeden Morgen, wenn du aufstehst und in den Spiegel schaust, schau nicht auf deinen Pickel, schau nicht auf deinen Falten, auch nicht auf deinen verschlafenen Augen, sondern erinnere dich, heute Morgen ist ein neuer Tag. Ich darf den unsichtbaren, großen Gott in dieser Welt repräsentieren. Ich darf sein Ebenbild sein, ich darf sein Selfie sein. Und dann kannst du sagen, hey Gott, wie mache ich das? Hilf mir, dich ehrenvoll zu repräsentieren, ein gutes Bild von dir abzugeben. Bitte hilf mir, durch mein Sein, durch mein Reden und Tun auf dich hinzuweisen. Und das ist mein tägliches Gebet. Ich sage Gott, ich bin einfach hier für dich. Wenn du Menschen durch mich retten willst, hier bin ich. Wenn du Menschen durch mich heilen willst, hier bin ich. Wenn du Menschen befreien willst durch mich, hier bin ich. Und mein tägliches Gebet ist einfach, Herr, hilf mir, seit einem Jahr bete ich dieses Gebet, Herr, hilf mir als dein Diener, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzugeben. Und dann erweise du deine Macht. Und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden, Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Das ist mein tägliches Gebet und ich erlebe immer wieder, wie Gott dieses Gebet sehr ernst nimmt und auch beantwortet. Die Dinge, mit denen du dich am meisten beschäftigst, die dich begeistern, die dich inspirieren, die kannst du am besten repräsentieren, oder? Deine Firma, dein Geschäft, deine Familie, deine Hobbys, die kannst du sehr gut repräsentieren. Dein Lieblingsfußballverein, oder? Und je mehr wir uns mit Jesus beschäftigen, je mehr wir uns mit der Herrlichkeit Gottes beschäftigen, desto mehr werden wir ihn in dieser Welt repräsentieren können. Nimm so einen Aufkleber von der Prospektauslage mit. Jesus ist einen Gedanken wert. Vielleicht klebst du das auf deinen Spiegel, nicht Autospiegel, sondern zu Hause oder in deinem Büro oder sonst in deiner Bibel, einen sichtbaren Ort. Und jedes Mal, wenn du das anschaust, stell dir diese zwei Fragen, mach dir darüber Gedanken, wer ist Jesus für mich? Und wer bin ich durch ihn? Ich glaube, dein Alltag könnte sich ganz verändern, wenn du dir bewusst wirst, hey, Jesus ist Gottes Sohn und er lebt in mir und ich darf ihn in dieser Welt repräsentieren. Stell dir vor, wenn du jeden Tag zur Arbeit gehen würdest, in diesem Bewusstsein, ich bin ein Vertreter Gottes auf dieser Welt und ich darf Jesus widerspiegeln. Es wäre ganz anders, oder? Oder in deiner Nachbarschaft, mit deinen Kindern. Es wäre nicht mehr so langweilig mit deinen Kindern, so mühsam, weil du merkst, hey, ich bin wie ein Spiegel von Gott. Ich darf meinen Kindern zeigen, wie Gott ist. In meiner Nachbarschaft, in meinem Umfeld, Menschen sollen sehen, wie Gott ist und wer Gott ist. Jesus ist nicht einfach ein Selfie von Gott, das im Album der Geschichte klebt. Nein, durch sein Menschwerden hat er uns gezeigt, wie ein Leben aussieht als Ebenbild von Gott. Durch seinen Tod am Kreuz hat er das beseitigt, was im Wege stand, damit wir so leben können. Durch seine Auferstehung hat er den Weg frei gemacht und durch die Aussendung seines Geistes hat er uns die Kraft gegeben, die wir brauchen, Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du so darüber nachdenkst, aber ich fühle mich einfach geehrt und wertgeschätzt. Was für eine Ehre, was für eine Würde, dass Gott mir sagt, hey, du darfst mich in dieser Welt vertreten, du darfst mein Selfie sein. Dafür gibt es dich. Das ist auch deine Bestimmung. Und das ist keine Zumutung, keine Überforderung, weil dieser unglaublich große Gott, der wohnt in dir, wenn du ihn durch Jesus eingeladen hast. Und von innen heraus wird er dich immer mehr im Ebenbild Gottes umgestalten. Lasst uns aufstehen und diesem Jesus alle Ehre geben und ihm danken dafür. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns gezeigt hast, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ich kann dich nur preisen und ehren. Du bist einfach wunderbar. Und Jesus, wir wünschen uns so sehr, dass wir dich in dieser Welt repräsentieren können, dass wir ein ehrenvolles Bild von dir zeigen können. Danke, dass du uns durch den Heiligen Geist befähigst. Danke, Jesus, du bist einfach wunderbar. Und du hast gesagt, ich versichere euch. Und ich bin so froh, dass du das gesagt hast, weil sonst hätte ich das nicht geglaubt. Aber du sagst, ich versichere euch die gleichen Dinge, noch größere. Hilf uns, die gleichen Dinge zu tun in der Kraft des Heiligen Geistes. Und auch die größeren Dinge, dass durch uns Menschen erkennen, wer du bist und sich mit dir versöhnen, lieber Gott. Danke, dass durch den Heiligen Geist in uns all das möglich ist. Und Jesus, du wohnst in uns. Das ist unglaublich. Und deshalb trauen wir dir Großes zu, unser Gott. Ich ehre dich, mein Jesus. Und ich bin so stolz auf dich und ich bin so begeistert von dir. Lass du die Leidenschaft für dich wachsen in unseren Herzen, dass wir so übersprudeln von dir, dass die anderen Menschen um uns herum dich in uns sehen. Herr, schenk du das, dass Menschen dich in uns sehen. Amen. Amen.